ARD. Talk mit Tees.
Du hängst ja meistens mit den Handgelenken oder in meinem Fall mit den Fußgelenken an diesen Bändern im Nichts, also im, ich sag jetzt mal, im leeren Raum. Die Meter über dir ist nichts, die Meter außen ist nichts und unter dir ist auch nichts. Wir haben eine dabei, gerade im aktuellen Programm. Die steht praktisch 6 Minuten auf einem Arm und springt hin und her und verbiegt sich. Also die ist eine kleine Maschine auf jeden Fall. Aber es gibt tatsächlich nicht viele Leute, die das performen. Und in der Luft war ich tatsächlich der Erste, der das dann im Prinzip auf die Strapazen übertragen hat. Das Fliegen und diese Freiheit, die man da spürt, die ist einfach unbezahlbar.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und mein Gast in diesem Podcast heute ist Tim Kriegler. Tim ist Zirkusakrobat, er kommt vom Bodensee. Er ist genau genommen Straps-Artist und Handbalancer. Zuletzt war er mit dem Cirque du Soleil unterwegs und das haben nicht viele Deutsche bisher geschafft. Er macht unglaubliche Dinge an den Strapazen. Das sind 2 Bänder, die von der Decke hängen. Er sitzt zum Beispiel aufrecht in der Luft im Spagat mit seinen beiden Füßen in diesen beiden Schlaufen und fliegt durch die Arena im Spagat. Aufrecht. Die beiden Füße nur in den Schlaufen. Und überhaupt dieser krasse Mittelspagat, den er beherrscht, ohne Hände zur Hilfe zu nehmen, richtet er sich auf, nur durch das Zusammenführen der Beine, als würde ihn jemand am Nacken nach oben ziehen wie eine Marionette. Tim hat auch als Artist Engagements auf Kreuzfahrtschiffen gehabt und dort hat ihn eine Kollegin kennengelernt und uns beide zusammengebracht, weil sie nicht nur von seiner Turnkunst begeistert war, sondern auch beeindruckt davon, wie weit er in den letzten Jahren in der Welt herumgekommen ist. So erfahrt ihr gleich, was er mit dem Cirque du Soleil in Indien erlebt hat, als Privatvorstellung auf einer absurden Hochzeit. Auch Donald Trump war im Publikum. Und ich war erstaunt zu erfahren, dass einige der Dinge, die er da macht, kaum jemand anders kann. Und all das geht nur, weil er schon sehr früh wusste, was er wollte und fast sein ganzes Leben lang dafür gebrannt hat. Lernt Tim Kriegler mit mir zusammen kennen. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag auch.
Hi, freue mich hier zu sein.
Tim, mal nicht von oben gekommen. Nein, du bist Zirkusakrobat, ein sogenannter Strap-Artist und Handbalancer, wie ich ja auch gelesen habe. Gibt es da deutsche Begriffe für?
Ja, das deutsche Wort ist recht öde, würde ich sagen. Strapazen heißt das. Ja. Kommt von Straps und Handstandkünstler.
Ja, aber das klingt wie einer, der einfach nur so kurz mal auf der Straße einen kleinen Handstand zeigt, ne?
Also ja, das
Handstandkünstler.
Stimmt. Das stimmt.
Du warst zuletzt mit dem Cirque du Soleil auch unterwegs und das haben nicht so viele Deutsche bisher geschafft. So, herzlich willkommen da nochmal.
Dankeschön.
Hier in Berlin, wo wir uns gerade treffen, denn ihr hattet gestern Abend Aufführung. Und Berlin ist ja eine Stadt und du kommst eigentlich vom Bodensee aus Friedrichshafen. Berlin ist eine Stadt, die du kennst, denn du bist mit 14 von zu Hause weg, um Artist zu werden hier nach Berlin. Wie kompliziert war das, mit 14 schon die Eltern davon zu überzeugen, ich muss nach Berlin?
Mit der Überzeugungsarbeit habe ich sehr früh begonnen. Da war ich, glaube ich, 8 oder 9. Habe im Kinderzirkus angefangen und irgendwann realisiert, dass das ein Beruf sein kann. War natürlich zu schön, um wahr zu sein. Und mit dieser neuen Information habe ich mir dann in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt Artist werden muss. Und habe schnell realisiert, dass es eine Artistenschule gibt in Berlin. Und ab diesem Moment gab es nichts mehr anderes. Und ich glaube, da ich das so früh immer wieder erwähnt habe und auch meiner Mama damals verklickert habe, dass sich das durchziehen wird, war das so ein langsames Rantasten an den Moment.
Also immer wieder. Steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Genau.
Ja, man gab es viel Gegenwehr von den Eltern, viel Skepsis.
Gott sei Dank kaum. Ich glaube, nach den wirklich paar Jahren dann schon, ab dem Zeitpunkt, hat meine Mama und mein Stiefvater auch, haben beide gemerkt, dass ich das ernst meine und dass ich da mit Biss dran bin. Ja. Und so entsteht auch Vertrauen, denke ich. Deswegen hatte ich immer 100%ige Unterstützung.
14 ist ja doch noch relativ jung, um quasi jetzt vom Bodensee in die große Hauptstadt dann zu gehen. Aber hier war eben die staatliche Artistenschule. Wie hast du es finanziert? Ist es teuer?
Na, die Schule ist staatlich, also an halt sich keine Schulgebühren.
Mehr oder weniger kostenlos, ja.
Genau, aber natürlich ist es so, dass man irgendwo wohnen muss. Das passiert die ersten 2 Jahre im Internat. Da gab es eine recht faire kleine Gebühr, würde ich sagen. Ja. Und später dann mit Ende 15, Anfang 16 bin ich in die erste eigene Wohnung gezogen. Und das ist natürlich schon eine Ecke, die man nicht selber stemmen kann finanziell, weil man Berufsausbildung und Abitur gleichzeitig macht.
Ja.
Also keine Zeit für einen Job hat. Und anfangs bin ich zumindest auch noch relativ regelmäßig an den Bodensee gependelt, einmal im Monat, um mich kurz blicken zu lassen. Genau.
Bei dir weiß man ja zumindest, dass du mit diesem Ziel nicht versumpfst im Party- und Nachtleben von Berlin. Euer Leben ist Disziplin von Anfang bis Ende des Tages, wenn man etwas werden möchte. Oder übertreibe ich jetzt gerade?
Nee, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also
geht Party auch?
Party geht auch, aber ich denke, man muss seine Limits kennen, beziehungsweise früh kennenlernen, um dann wirklich mit Biss und Fokus und einem gesunden Körper und Geist am Ball bleiben zu können.
Seine Alkohollimits oder welche Limits?
Wie viel Erholung und Schlaf brauche ich, wenn ich am nächsten Tag frei habe, aber am Abend davor feiern gehe? Habe ich den Tag dann für meine Regeneration? Wie viel ist gut? Und gleichzeitig denke ich auch immer, jetzt gerade auch nach den wirklich einigen Jahren, dass eine Balance ganz wichtig ist und das ab und zu mal abschalten und nicht darüber nachdenken auch ganz wichtig ist.
Ja. Du bist 5 Jahre auf die Schule gegangen dann hier und hast am Ende auch, wie heißt euer Abschluss? Das ist ja auch hochoffiziell.
Ja, das ist der staatlich geprüfte Artist, den man dann in der Tasche hat.
Ist da nicht noch Zirkus irgendwie drin im Namen? Nee.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, also staatlich geprüfter Artist.
Mhm.
Ja. Es war ein toller Weg bis heute. Jetzt gerade hast du mit dem Cirque du Soleil eine kleine Tour gemacht. Ihr wart in den USA, habt in Chicago große Weihnachtsshow präsentiert und du warst in Indien.
Richtig.
Lieben die Zirkus?
Indien und Zirkus ist nicht so die allseits bekannte Kombination, aber da hat eine ganz große, ganz teure, gigantische Hochzeit stattgefunden, die auch überall durch die Medien gegangen ist. Vielleicht hat der ein oder andere das gelesen oder gehört?
Ich lese zu wenig Boulevard. Wer war's?
Ambani hießen die. Das ist die reichste Familie in ganz Asien und 10 reichste Familie der Welt. Zumindest Stand Anfang letzten Jahres. Und diese gesamte Hochzeit hat am Ende 1 Milliarde US-Dollar gekostet. Wir sind mit 80 Mann und Frau von Cirque du Soleil nach Indien geflogen, hatten aber davor 3 Wochen Proben in Montreal. Wir waren Tag 1 der 3-tägigen Vorfeier und wir Cirque du Soleil als Opener hatten direkt im Anschluss noch die Rihanna da, die für 15 Minuten schlappe 10 Millionen bekommen hat. Mhm. Das war der Auftakt mit uns.
Ja, wie viel Kontakt hast du gehabt auch zu den Menschen, zu den Gästen? Was hast du vor Ort auch wirklich über das Land oder auch die Menschen erfahren können?
Ganz, ganz, ganz spannend. Also ich war tatsächlich vor diesem Event, 4 Wochen davor, schon mal in Indien aus einem anderen Grund und war dann kurz danach auch für ein Projekt tatsächlich, deutlich kleiner.
Okay.
Und dann schwuppsdiwupps, einen Monat später wieder in Indien und bin dann auch länger geblieben, also ein bisschen rumgereist und war davor auch schon mal in Indien. Was aber total spannend war, war nochmal dieser krasse Kontrast. Also dass Indien generell auch sehr viele arme Ecken hat, kennt, weiß man ja. Wenn man jetzt auf dieser Mega-Hochzeit arbeitet, wo Bill Gates, Donald Trump, Mark Zuckerberg eingeflogen werden, die alle vor dir sitzen und eine Parade exotischer Tiere mit einem Symphonieorchester begleitet, direkt nach dir auf der Bühne ist, dann wird man schon so ein bisschen feinfühliger auch für all das, was so rund um die Bühne passiert.
Und die waren alle da. Also
die waren alle
die
da.
Waren alle da. Also
genau,
an dem gleichen Abend, als du da warst.
Ich würde sagen, die obersten, also die finanziell obersten 2% der Welt waren da.
Gott.
Und gleichzeitig wuselten, ich denke, 2.000-3.000 Inder wirklich auch im Dreck rum und haben aufgebaut, gehämmert, geschweißt, im Dreck geschlafen, gegessen. Schon verrückt.
Du hast einfach fucking Donald Trump aus der Nähe gesehen.
Ja, leider.
Was konntest du beobachten? Also, wie hat er sich benommen?
Ach, ich muss sagen, die meisten Gäste, also ihn konkret konnte ich nicht die ganze Zeit beobachten, klar, aber die Gäste generell, unter anderem auch König und Königin von Bhutan und Scheich von Katar, waren auch alle vertreten. Wie soll ich das sagen? Waren natürlich gut gelaunt, aber ich hatte das Gefühl, das war so ein großes Geschäftstreffen am Ende.
Na klar.
Dementsprechend auch sehr förmlich.
Mhm.
Ja.
Und ihr habt da aber richtig aufwendig, habt ihr da etwas präsentiert. Warst auch du an deinen Straps, über die wir gleich natürlich sprechen, weil das ist das, mit dem du die Leute faszinierst. Das sind diese beiden, ja, ich weiß, ich sag's mal Seile, aber so flache Bänder sind es eigentlich, mhm, die von der Decke oder kurz unter der Decke herunterhängen. Und du hängst an diesen zwei Bändern, die sogenannten Strapaten, hängst du in der Luft und machst Akrobatik und Ballett in der Luft, du fliegst förmlich. Das ist schon ganz faszinierend. Und war das exakt die Nummer, die du auch in Indien gemacht hast? Also mit den Strapaten?
Ja, in Indien habe ich mit den Strapaten performt, aber ich hatte noch drei weitere Strapatenkünstler mit mir auf der Bühne.
Mhm.
Und wir haben...
Die muss man erstmal aufbauen da.
Ja.
Also ihr müsst ja ein riesen Gerüst aufbauen, von dem die Strapaten einfach runterhängen. Oder war das die Palastdecke?
Wir haben tatsächlich, kein Spaß, eine Arena gebaut bekommen. Die wurde 3 Wochen aufgebaut und nach uns wieder abgebaut mit allen Späßen, die man sich so vorstellen kann. Jetzt ist es aber so, die Rihanna, die ist ja nach uns aufgetreten, die hat aber ihre eigene Arena bekommen, neben uns. Aber ja, an den Strapaten war ich da auch unterwegs.
Es ist schon ein bisschen absurd, gell?
Ein bisschen absurd. Ja,
ich meine, du warst engagiert. Du darfst dich jetzt auch nicht so allzu negativ natürlich darüber äußern. Aber ich glaube, diese Verwunderung über auch diese krassen Gegensätze, dieses Geld, das da rausgehauen wird, das klingt ja einfach nur übertrieben für uns. Aber it's not your problem.
Ja, es ist schwer vorstellbar tatsächlich. Was aber sehr spannend war, auch danach im Anschluss war ich noch unterwegs im Land, hab mit Leuten aus der Unterschicht, aber auch aus der Mittelschicht gesprochen, die ja gerade immer mehr wird in Indien.
Ja.
Und haben von dem Event erzählt und ich habe tatsächlich auch gefragt, wie sie zu dem Ganzen stehen.
Ja.
Und dieser Reichtum wird da tatsächlich angehimmelt. Also kein Hauch von Kritik. Also ganz spannend, schon auch anders.
Ja, man akzeptiert ja in Indien auf sehr breiter Basis diese Kasten.
Ja,
ne? Also
genau.
Man darf ja teilweise die anderen auch nicht berühren.
Mhm.
Ja, also, und das gilt offensichtlich dann auch wirklich für ganz unten, dass die untere Kaste sich auch als solche sieht und gar nicht danach strebt.
Genau, das ist nicht
höher zu stehen.
Genau, richtig. Ja,
Wahnsinn.
So nach dem Motto.
Für uns schwer nachzuvollziehen.
Ganz schwer, ja.
Ja, wir kennen es aus Romanen und auch mal aus Filmen, diese Kastengeschichte. Aber jetzt merke ich gerade, wie ernst das tatsächlich ist. Ich meine, Indien ist wirklich quasi das krasse Gegenteil vom Bodensee, oder?
Kann man so sagen. Kühe gibt es auch viele, aber...
Stimmt, die sind nur ein bisschen heiliger als die,
ja,
am Bodensee.
Stimmt.
Okay, du hast einen Zwillingsbruder.
Ich habe einen Zwillingsbruder, genau.
Ist es ein eineiges Zwilling?
Zwei.
Okay,
ja.
das nicht. Was spürst du von dem Zwilling? Wie sind die Interessen gelagert? Habt ihr viele Dinge gleich oder seid ihr komplett verschieden?
Wir haben immer Wert darauf gelegt, uns verschieden zu entwickeln, sage ich mal. Also unser eigenes Leben zu haben, unseren eigenen Freundeskreis. Gab auch eine Phase, wo wir uns schon ab und zu gezofft haben,
aber gleichzeitig
waren wir immer super eng und sind's nach wie vor. Und ich würde sagen, Gemeinsamkeiten liegen auf jeden Fall bei Sport und Bewegung, mhm, und die Herangehensweise an Dinge. Er studiert Sportwissenschaften und Sportmanagement, was natürlich, ja, passt. Da haben wir automatisch schon viele Überschneidungspunkte.
Dann nimm uns mal mit unter die Kuppel, mhm, sozusagen, und das, was du da in der Luft machst. Was fasziniert dich ganz besonders an dieser Technik, mit diesen zwei Strapaten dort diese Akrobatik in der Luft zu machen? Und wir muss auch sagen, du schwingst ja auch quasi einmal über die komplette Arena, machst oben einen unglaublichen Spagat. Das sind mehr als 180 Grad, die Beine wirklich spagatartig gespreizt sind. Und die sind auch wirklich so zur Seite gespreizt. Nicht, beim Spagat ist ja ganz oft, bei Balletttänzerinnen wissen wir, nach vorne, nach hinten.
Mhm.
Aber diese Beine sind zur Seite 180 Grad und ich glaube noch ein kleines bisschen mehr. Und teilweise hängst du an den Seilen und schwingst und siehst aus wie so ein Tarnkappenbomber, der so durch diese Arena da oben geht. Was fasziniert dich besonders an dieser Technik?
Als ich mit Strapaten angefangen habe, war es vor allem diese Pureness. Also es sind wirklich nur zwei Bänder und kein Schnickschnack, keine Stange, keine Halterung, einfach zwei Bänder und der Rest passiert durch und mit dem Körper. Mhm. Und gleichzeitig hat es einfach so was Leichtes, Fliegendes. Du hängst ja meistens mit den Handgelenken oder in meinem Fall mit den Fußgelenken an diesen Bändern im Nichts, also im, ich sag jetzt mal, im leeren Raum. Die Meter über dir ist nichts, die Meter außen ist nichts und unter dir ist auch nichts. Und alles, was dann passiert, passiert durch deinen Körper und vor allem auch durch ganz viel Technik. Und die Ästhetik, die mochte ich immer super, super gern.
Ja.
Und du hattest gerade schon angesprochen, dass Fliegen und diese Freiheit, die man da spürt, die ist einfach unbezahlbar.
Ja, wie erlebst du diese Übung, wenn wirklich da oben jetzt alle Abläufe wie geschmiert laufen? Was ist das für dich in der Sekunde? Wie nimmst du das wahr? Wie fühlt sich das an?
Es ist ganz spannend, weil so viele Prozesse gleichzeitig laufen. Einerseits ist es so eine Art Automatikmodus. Gleichzeitig muss man aber super wachsam sein, weil jeder Tag doch etwas anders ist. Und es auch mal sein kann, dass du entweder was anders machst, obwohl du das gar nicht möchtest, oder dass vielleicht die äußeren Umstände sich verändern. Das könnte ein technischer Ausfall sein, das könnte... Okay. Weniger Grip sein, als du es gewohnt bist und dementsprechend musst du in Sekundenschnelle auch reagieren können. Das heißt, einerseits bin ich voll im Hier und Jetzt und tauche voll ein und andererseits bin ich die ganze Zeit am Rattern und analysieren, wie fühlt sich das an, ist alles gut, was kommt als nächstes.
Ja. Es ist also auch wirklich ein Glücksgefühl, das du jedes Mal dort oben empfindest? Oder ist es Arbeit auch?
Es ist auf jeden Fall harte Arbeit, auch physisch, aber gerade wenn du gut erholt bist und dich gut fühlst und wirklich einfach genießen kannst, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Du bist total im Hier und Jetzt, hyperfokussiert, wie eine Art 5-6-minütigem Rausch praktisch. Mhm. Und wenn man müde ist und merkt, die Konzentration, die zieht einem viel Energie, dann ist es schon auch teilweise ganz schön zäh oder kann ganz schön zäh sein.
Okay. Ja. Hey Leute, was ich gesehen habe bei dir, ja, das ist, du bist auf einem Boden und machst die Beine nach rechts und links, du spreizst sie in diese 180 Grad und dann ziehst du dich quasi selber nur durch Druck der Beine, die du zusammenführst, wieder in eine stehende Position. Ich habe Schwierigkeiten, das zu beschreiben, sodass man dieses absurde Bild, was ich im Video gesehen habe, dass man das nachvollziehen kann. Also, wie gesagt, Beine links, Beine rechts, flach auf den Boden. Und dann richtest du dich, als würdest du von oben, weißt du, am Nacken hochgezogen werden. Genau so gehst du dann wieder hoch. Also, es geht wahrscheinlich nur, wenn die Unterfläche, also die Oberfläche, auf der du bist, ein bisschen glatter ist, damit die Beine da ganz gut rutschen. Aber das sieht so magisch aus. Wie lange hast du gebraucht, um das zu beherrschen?
Eine gute Frage. Also, ich hatte immer schon einen guten Mittelspagat. Das ist der Unterschied zu dem klassischen Spagat, den man kennt, wie du es vorher sagtest, der Seitspagat. Meine Hüfte ist da irgendwie gut für gemacht. Und ja, dann habe ich schnell gemerkt, hey, das ist was, da sollte ich mich drauf fokussieren. Ich fand immer schon die langen Linien schön. Also wenn du lange, große Bilder erzeugen kannst, wenn du artistische Tricks performst. Und war überhaupt nicht beweglich, als ich auf der Artistenschule bin.
Ich
habe mich wie ein Verrückter gedehnt, den Rücken, die Schultern, die Beine. Und die Beine haben tatsächlich am besten mitgemacht. Und so kam der Mittelspagat zustande. Ich habe dann irgendwann auf einem rutschigen Boden gemerkt, hey, ich kann da ja Richtung Stand drücken und machen. Und dachte, hey, das musst du schaffen.
Aber es gab viele, die es machen. Also ist das eine klassische Übung?
Es gibt einen ganz bekannten Handstandartisten, der damit praktisch berühmt wurde vor vielen Jahren.
Okay.
Und an den habe ich natürlich direkt gedacht. Aber es gibt tatsächlich nicht viele Leute, die das performen. Und in der Luft war ich tatsächlich der Erste, der das dann im Prinzip auf die Strapazen übertragen hat.
Ja. Also bist im Mittelspagat, hängst du mit den jeweiligen Füßen in den Seilen.
Mhm.
Linker Fuß, linkes Seil, rechter Fuß, rechter Seil. Du machst in dem Fall wirklich diesen Spagat und es sind etwas mehr als 180 Grad. Die Beine gehen auch leicht nach oben sogar noch. Und so schwebst du durch die Luft und so kannst du dich selber in eine etwas aufrechtere Position wieder drücken. Das ist schon ziemlich irre. Also es sieht schon sehr unnormal aus. Also das ist schon besonders.
Ja, das ist gut. Es ist so schwer heutzutage was Neues entstehen zu lassen, was dich unique besonders macht, was ja auch ein Buchungsgrund ist am Ende.
Ja, klar.
Und das zu finden ist ganz, ganz wichtig. Und da hatte ich einfach ganz großes Glück, dass ich das für mich entdeckt habe.
Es gibt also nicht tausend dieser Zirkusartisten, die das genauso können?
Nee, zum Glück nicht.
Ja, krass. Und irgendwann wirst du wieder was Neues entwickeln müssen? Oder bist du jetzt auch schon dabei?
Ich trainiere stetig an neuen Sequenzen oder neuen Tricks, aber bin zum Glück mittlerweile auch schon mit diesen Sequenzen bekannt in der Szene, also dass das meine Arbeit ausmacht, weswegen das auch ganz gut funktioniert nach wie vor. Aber man muss sich schon durchsetzen und das muss sich einbrennen. Also es muss so eine Art Markenzeichen werden für einen.
Was ist mit chinesischen Künstlern? Gibt es da einen Haufen? Die werden ja mit sehr strenger Hand, werden die ja zu Höchstleistungen auch getrieben. Gibt es viele chinesische Artisten, die das zum Beispiel mit Leichtigkeit machen? Die verbiegen sich ja teilweise auf unmenschliche Art und Weise.
Ja, es gibt unheimlich viele gute chinesische Künstler, aber die Luftartistik haben sie, zumindest was Solokünstler angeht, nicht so für sich entdeckt oder nie so ausgebaut, was natürlich ganz praktisch ist.
Ja.
Oft sind das große Gruppennummern oder ganz tolle Handstandkünstler. Wir haben eine dabei, gerade im aktuellen Programm, die steht praktisch 6 Minuten auf einem Arm und springt hin und her und verbiegt sich. Also die ist eine kleine Maschine auf jeden Fall.
Krass. Wenn du oben in der Luft bist und auch voll konzentriert sein musst, was ist die größte Gefahr?
Ja, Luftartistik birgt automatisch viele Gefahren. Jetzt mal ganz plump gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, wäre natürlich, dass du fällst. Oder
du rausrutscht aus einer dieser Schlingen.
Genau. Oder auch ein Materialfehler, der vielleicht einmal in 500.000 Fällen vorkommen kann. Mhm. Das wäre in meinem Fall schon der Worst Case, würde ich sagen. Ja. Wobei ich mich eigentlich immer sicher fühle und man ja auch, was die Höhe angeht, ganz langsam rangeht und sich rantastet.
Mhm. Also erstmal fängst du 1 Meter über dem Boden an.
Richtig.
Und mittlerweile bist du über 10, 15 Meter? Oder wie hoch ist es?
Genau, also je nachdem, was die Halle oder die Bühne hergibt, schon gern so auf 10 Meter oder auch mehr manchmal.
Krass. Kinder generell wollen ja Akrobatik machen oder von Natur aus, oder? Eigentlich ist es in uns drin, so einen Quatsch zu machen, ne?
Ich denke schon.
Oder also,
ich saß viel auf Bäumen rum, als ich klein war.
Natürlich, Bäume rumhangen und hangeln und so. Kinder haben ja einen Hang dazu, solche verrückten Sachen zu machen, wo wir sofort einen Schreck bekommen.
Genau.
Als Erwachsene.
Absolut. Ja, da ist noch ein anderer Mut da, denke ich.
Ja, wenig nachdenken halt, ne?
Ja, richtig.
Wenig nachdenken. Hast du sonst ein bestimmtes Vorbild oder ein Moment der Zirkusgeschichte, der dich besonders inspiriert hat? Also du hast jetzt natürlich gerade erzählt von dem einen, der das auch kann, dieser Handstandkünstler. Mhm. Abgesehen davon, den hast du ja spät erst kennengelernt, auf der Suche sozusagen, nach etwas, was dich besonders macht. Aber wenn wir von schon der Zeit sprechen, in der du dich begeistert hast und sich dieser Wunsch gefestigt hat, ich möchte das machen, beruflich machen. Was war so das, was dich am meisten inspiriert hat?
Für mich war das kein Einzelkünstler, aber es waren Bilder, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen wollten. Ich habe ganz früh, als ich zufällig durch den Kinderzirkus in diese Welt reingerutscht bin, von meiner Tante eine Cirque du Soleil DVD bekommen und habe die rauf und runter geguckt und wusste einfach, wow, das ist so besonders, das ist ein einzigartiger Beruf, das habe ich, glaube ich, schnell durchschaut. Und dann gibt es da noch ein Festival, das heißt Cirque de Demar Festival in Paris. Mhm. Davon sieht man ganz viel auch im Fernsehen.
Ah, wirklich? Mhm. Okay, aber wenn man danach sucht und dafür offen ist, also das ist wirklich ein ganz bekannter Wettbewerb für gerade junge Künstler bis 25 Jahre alt, ne, die da die Chance bekommen. Also die Stars von morgen werden da gemacht.
Richtig. Und auch das Bild, mal auf dieser Bühne zu hängen und die Leute, die ich da damals performen sehen habe, ist mir nicht mehr aus dem Kopf und war so ein antreibendes Bild geblieben, denke ich.
Ja klar, man muss dieses Ziel visualisieren. So werden Olympiasieger, indem sie schon diese Situation visualisieren. Bei dir hat es geklappt. Hast du jemanden getroffen von den Leuten, die du da bewundert hast auf der DVD? War noch einer aktiv?
Ja, tatsächlich. Tatsächlich arbeite ich mittlerweile sogar teilweise noch mit den Leuten, die damals jung waren und jetzt eher älter für einen Artisten, für eine Artistin. Ja. Und das ist schon lustig, wenn das dann Kollegen werden aus großen Vorbildern, Kollegen. Das natürlich. Ist schon einfach schön, macht natürlich Spaß.
Dieser Mittelspagat und dieses Dehnen, das will ja täglich trainiert werden, schätze ich mal. Das heißt, wenn du auch zu Hause bist, zwischendurch mal in Friedrichshafen, habe ein Foto gesehen bei Instagram, da hast du dir extra eine Vorrichtung gebaut auf der Terrasse mit Blick auf den Bodensee. Hast du auf der Terrasse gebaut, oder? Dass du da dann was genau. Minutenlang in dieser Position verharrst. Was hast du da gebaut? Was sind das, so zwei Böcke oder was?
Das sind zwei hohe Stühle, so Barstühle praktisch, von so einem hohen Tisch. Und ja, da lege ich das linke Bein auf die eine Seite und das rechte auf die andere und dann balanciere ich da praktisch zwischen den Stühlen im Spagat, weil ich das im Prinzip von den Strapazen übertragen muss, also die Balance und die Kraft, das zu halten, ohne den Boden direkt unter dir zu haben. Da muss man sich zu helfen wissen und kreativ werden.
Das ist lustig. Und ich sah das Foto und dachte nur, ey, krass, von der Terrasse, der guckt auf den Bodensee. Moment mal, die Strecke kenne ich doch, glaube ich. Denn das ist bestimmt da, ist da so eine Art Jugenddorf in der Nähe bei euch?
Ja, genau, richtig.
Oder?
Ja,
das richtig. Ist doch da. Ja. Da ist so ein Platz, wo, weißt du, Jugendcamps oder so stattfinden. Denn ich habe mal gewohnt da in diesem Dingensmoos.
Seemoos.
Genau, ich habe über den Seemoos, ja, und wenn richtig. Man zwischen Seemoos, das ist am einen Ende von Friedrichshafen, Richtung Innenstadt geht, dann geht man halt diesen einen Gang entlang, wo zwischen See und dir Bäume sind ganz viel. Und links wohnen Menschen in Häusern, bei denen man sich fragt, wer sind diese Menschen, die in solchen Häusern wohnen? Und ich sah das Bild bei Instagram und habe gedacht, Moment mal, die Strecke kenne ich doch. Das ist genau eines von diesen Häusern. Ja, um die man die Menschen immer beneidet.
Habe ich großes Glück. Ich bin nicht mehr so oft zu Hause. Aber ist natürlich toll, wenn man so trainieren kann.
Ist dein Zimmer öfter frei?
Klar.
Wird vermietet?
Ja, also oft bin ich ja nicht da.
Ja, also lustig. Siehst du, an diesem einen Bild habe ich das gesehen. Witzig. Der Cirque du Soleil war offensichtlich ein Kindheitstraum.
Absolut.
Seitdem du diese DVD gesehen hast. Wie schwer war es jetzt, dort zu landen? Und du hast jetzt eine kleine Tour mit ihnen gemacht Ende letzten Jahres. Mhm. Also Kindheitstraum, also so groß. Es geht nicht größer, oder?
Ich denke, das ist ganz persönlich, aber für mich nicht.
Für dich nicht? Mhm. Okay.
Und für viele andere Artisten auch nicht. Wobei nicht alle Artisten unbedingt zum Cirque wollen. Also das ist ja auch eine künstlerische Frage. Liegt mir das? Passe ich da rein in so ein System? Sehe ich mich da? Aber für viele ist es schon der größte Traum. Ja.
Wie oft hast du vorgeturnt, das ist ja das richtige Wort, in den vergangenen Jahren?
Tatsächlich habe ich ja direkt nach der Schule bei einem ganz großen Wettbewerb, bei diesem Nachwuchswettbewerb in Paris, eine Silbermedaille gewonnen. Und das hat mir schon ganz, ganz viele Türen geöffnet. Und dort war natürlich auch das Castingteam vom Cirque du Soleil. Und wir haben praktisch den Erstkontakt gehabt. Und ich bin in die Datenbank gekommen. Normal kommst du nur in die Datenbank, wenn du zumindest 2 bis 3 Auditions gehst. Ja. Und dann wird besprochen, ob du in die Datenbank kommst. Und innerhalb der Datenbank wirst du dann eingestuft. Und es werden Kommentare hinterlassen. Und es wird über dich und dein Profil gesprochen. Und dann ist es so, dass immer wenn jemand gesucht wird, der dasselbe macht wie du, das Castingteam an diese Datenbank geht und 10, 20 potenzielle Matches raussucht, die in der Datenbank gut eingestuft sind. Und dann geht das Runde um Runde und Diskussion um Diskussion und das ist tatsächlich ein ganz, ganz langer Weg, der teilweise auch sehr frustrierend sein kann, weil das so viele Faktoren sind. Ja. Teilweise auch Körpergröße, Hautfarbe, also je nachdem, was gesucht wird. Mhm. Deswegen hat es bei mir fast 7 Jahre gedauert, nachdem ich praktisch auf dem Markt war, also angefangen habe zu arbeiten.
Ja. Und man schielt immer rüber und denkt, wann kommen sie denn auf mich? Oder kann man aktiv noch was machen? Oder aktiv nochmal auf die zugehen?
Ja, du kannst natürlich dein Casting-Profil up-to-date halten, neue Sachen einreichen und Kontakt zum Casting-Team halten, ist auch ganz wichtig. Mhm. Immer wieder zeigen, gesehen werden. Das Casting-Team besteht bestand damals aus 15 bis 20 Leuten. Mhm. Und es ist natürlich gut, dann einen guten Kontakt hinzuhaben. Aber auch das ist harte Arbeit, weil du natürlich auch nicht so aufdringlich sein willst und darfst.
Ja, natürlich, klar.
Ja.
Als du dann nach Montreal gegangen bist, weil du dann eingekauft wurdest, kam das überraschend eigentlich?
Sehr überraschend tatsächlich, ja.
Und warum?
Ja, tatsächlich bin ich damals mehr oder weniger durch Glück reingerutscht. Und zwar wurde ich nicht mit meiner Solonummer gebucht, sondern für eine Duo-Nummer mit einem Partner. Jetzt ist es aber so, dass ich noch nie davor in einem Duo gearbeitet habe.
Aber du hattest doch einen Duo-Partner.
Dort dann. Wir wurden praktisch von Cirque du Soleil.
Ach, wurde zwei Einzelne gematcht. Wurden zu einer Doppelnummer eben ja. zusammengelegt.
Mhm. Genau. Verstehe. Und da war der Stress natürlich kurz groß. Ich wusste, das ist die Eintrittskarte in diesen ersten Vertrag. Aber ja, es war dann so, dass kein Duo mehr frei war, weil sie eine Verletzung hatten. Also, dass es schon gab. Ja. Und sie sagten, hey, lasst uns zwei Solokünstler buchen, denen wir das zutrauen. Also eigentlich ein Riesenkompliment.
Okay, wie witzig.
Und dann hatten wir einen Monat, bühnenfertig zu werden.
Und einen Monat.
Ja, mit diesem ersten Engagement wirst du dann gesehen, du arbeitest mit den Directors zusammen und danach hatte ich das Gefühl, oh, es hat sich was verändert. Irgendwie hatte ich den Fuß in der Tür und es haben sich mehr und mehr Sachen ergeben.
Wie hart waren denn diese 4 Wochen, um die Nummer zu erarbeiten?
Die 4 Wochen waren schon sehr busy und auch stressig. Also Druck ist auf jeden Fall da. Man hat ja nicht nur die Trainings, sondern auch Make-up-Trainings. Man hat Theater, weil man ja verschiedene Parts in dieser Show hat. Ja, es ist praktisch von morgens bis abends ein Vollzeitprogramm, das man da durchläuft. Und natürlich immer mit dem Wissen, es muss am Ende auf Cirque du Soleil-Niveau sein.
Ja. Woran merkst du den Druck?
Also viel Druck macht man sich natürlich automatisch selbst, gerade in der Situation. Sagst du, hey, das ist mein erster Vertrag bei Ihnen, ich will den bestmöglichen Eindruck hinterlassen. Mhm. Schnell vergisst man dann, dass man aus einem Grund gebucht wurde in der Situation. Mhm. Aber natürlich gibt es bei jeder Probe und auch in jeder Show mehrere Director. Und Director of Quality heißt das, die alles ganz genau unter die Lupe nehmen und nicht mal unbedingt kritisieren, aber sicherstellen, dass die Shows ein bestimmtes Level halten.
Okay, ja.
Ja.
Der Inspizient.
Richtig.
Der Abend für Abend dann zuguckt.
Genau.
Als du da hingekommen bist, das ist ja dann eine eigene Welt. Das ist ja auch wirklich etwas sehr Großes. Was hat dich dort, als du dann in Montreal wochenlang dort geprobt hast, muss ja ein Riesengelände sein, oder?
Riesig.
Denn die haben, glaube ich, wie viele Shows? 15 Shows in der ganzen Welt. Parallel laufen.
Genau, allein 5 in Las Vegas fest und ja, jede Menge.
Okay, und du kommst also hin und wie sieht das Gelände aus?
Es ist ein riesiger Komplex. Lustigerweise kannte ich den davor schon, weil ich mir, glaube ich, jede einzelne Dokumentation über Cirque du Soleil angeguckt habe, die es in den letzten 15 Jahren gab.
Ja.
Deswegen kannte ich vieles schon, aber wenn man dann da ist und da eintaucht und weiß, hey, das ist jetzt mein Arbeitsplatz, ist es natürlich unbeschreibliches Gefühl. Und ja, das ganze Gebäude ist ganz verschachtelt. Man muss sich das so vorstellen, dass da Kostümateliers, die ganzen Steuerabteilungen, Logistikabteilungen, Trainingsstudios, Musikstudios, alles unter einem Dach vereint ist. Und das ist natürlich dementsprechend verrückt.
Also sieht das aus wie Fabrikhallen oder wie, was ist das für ein Gelände? Sind das schöne Gebäude? Sind das praktische Gebäude?
Praktisch, aber ganz, ganz interessant. Also das ganze Gebäude ist damals so gebaut worden, Kreativität und Inspiration zu versprühen. Das heißt, ganz unsymmetrisch, überall hängen Dinge und Skulpturen stehen rum. Und die Köpfe von Artisten, die neu dazukommen, die werden eingegipst für die Maske. Die stehen teilweise in der Lobbybeschriftung. Also es ist ganz, ganz spannend. Die Kostüme werden ja angefertigt für jede Show und jede Person sind teilweise dort repräsentiert. Also es ist schon ein sehr besonderes Gebäude.
Was ist dir aufgefallen? Was hast du gespürt, als du das allererste Mal dieses Gebäude betreten hast?
Dadurch, dass das ja Proben für diese Weihnachtsshow waren und es 3 exakt gleiche Weihnachtsshows gab oder gibt, die sich dann nach Montreal in verschiedene Städte in den USA aufgesplittet haben, war das für mich so der Inbegriff einer kleinen Wichtel-Weihnachtsfabrik, weil alle in ihren ja, Wichtel- oder Weihnachtskostümen rumrannten, überall Weihnachtsmusik zu hören war und ein Mordsgewusel an jeder Ecke. Also es war wirklich wie in so einem Weihnachtsfilm.
Ja. Was warst du? Das Rentier.
Ich war eine Schneeflocke.
Du warst eine Schneeflocke?
Ja, tatsächlich. Ja.
Die nicht nur nach unten gefallen ist, sondern auch in der Luft einfach herumgewirbelt wurde.
Ja, unsere Szene war tatsächlich ein Schneesturm mit Schnee auf der Bühne. Es ist geschneit, gewindet und wir waren die Verkörperung dieses Schneesturms praktisch. Ja.
Was hast du für ein Kostüm gehabt?
sehr, sehr schlicht. Die hatte eine große Schneeflocke, also so eine ausgeschnittene Schneeflocke auf dem Kopf im Prinzip mit weißem Haarspray. Ja. Und ganz viel Glitzer und eine blaue, recht schlichte Hose.
Ja, krass. Was unterscheidet den Cirque von anderen, wenn auch etwas kleineren Kompanien? Was ist da so einzigartig?
Der Cirque ist ein Name, der einfach auf der ganzen Welt präsent ist und von den allermeisten Leuten, auch Leute, die nichts mit Artistik am Hut haben, gekannt wird.
Kennen den Namen, ja.
Und das merkt man und das ist schon besonders. Und die Möglichkeiten, die Budgets und gleichzeitig natürlich dann auch die Möglichkeiten, ganz besondere Ideen wirklich in die Tat umzusetzen. Das kann kaum eine andere Company sich leisten und dann tatsächlich auch so realisieren. Und dementsprechend entstehen da schon sehr, sehr besondere Dinge.
Mhm. An so einem Abend, wie oft bist du zu sehen? Also jetzt bei der letzten Show zum Beispiel, bei eurer großen Weihnachtsshow war das ja auch, in Chicago warst du. Wie oft bist du zu sehen an dem Abend?
Insgesamt vielleicht so 8-9 Mal. Also okay, ich habe den Hauptact, 5 bis 6 Minuten. Und dann bin ich immer wieder auf der Bühne zu sehen, in einer Schneeballschlacht zum Beispiel, für eine Tanzchoreografie, fürs Finale natürlich. Also immer wieder, um die Geschichte als Ganzes zu erzählen als Team.
Es gibt auch, glaube ich, diesen einen Moment, da bist du wie so ein Breakdancer, rotierst du so quasi auf deinen Händen und bist aber an den beiden Strapaten natürlich oben, die in dem Moment noch keine Rolle spielen. Ja. Aber du wirbelst rum wie so ein Breakdancer und dann wirst du plötzlich wie so ein Rotor in die Luft gehoben und da geht es weiter. Ja. Das heißt, da oben ist auch ein anderer Kollege, der mit diesem Motor, der euch bedient, ja, mitmacht. Wie sehr musst du dich auf den verlassen?
Zu 100%.
Reichen auch nicht 99%, das sind 100%. Und da gibt es Sicherheitsvorkehrungen, die immer eingreifen, wenn irgendwie plötzlich doch was schiefläuft.
Es gibt natürlich Sicherheitsvorkehrungen, allerdings ist es so, dass du hundertprozentig vertrauen musst, weil du eigentlich, streng genommen, da oben, wenn du performst, keine Kapazität hast, daran zu denken, ob die Fahrten, also das Auf und Ab, alles funktioniert, ob es sicher ist. Du musst dich auf das, was du tust, konzentrieren und wissen, dass die Person am Motor genau weiß, was sie tut.
Mhm. Was muss denn der machen? Geht's da um Hoch- und Runterziehen? Wie anspruchsvoll ist diese Arbeit am Motor?
Sehr anspruchsvoll. Also es geht um ganz präzise Höhen. Je nachdem, für welchen Trick man sich vorbereitet, braucht man verschiedene Höhen. Und teilweise ist dann ja auch so, dass ich merke, oh, ich werde nach oben gezogen, aber nicht sehe, wie hoch ich bin und meinen nächsten Trick performe. Und wenn ich zum Beispiel nach oben fahre und mich nach hinten runterfallen lasse, mit der Idee, frei zu hängen oder zu schwingen, muss ich mich darauf verlassen, dass ich hoch genug bin, also weit genug vom Boden weg. Und das Ganze ist ja mit Musik und Choreografie unheimlich fließend im Prinzip verbandelt und geht ineinander über, weswegen da einfach jede Sekunde und jede Höhe ganz präzise funktionieren muss.
Ja. Ist das nicht computergesteuert, also dieser Motor, dass er also passend zur Musik auch die entsprechenden Höhen einstellt?
Das wäre schwierig, wenn ich nämlich tatsächlich mal aus dem Timing komme oder aus welchem Grund auch immer was anders ist, dann fährt der entweder ohne mich oder ich gehe gerade erst rein, bin noch nicht richtig drinnen und der zieht mich mit, ja, manchmal sind das, ich glaube, 3 Meter pro Sekunde oder so, mit nach oben. Und das kann natürlich ganz schnell ganz gefährlich werden, weswegen die Timings immer manuell gefeuert werden müssen im Prinzip.
Okay. Ja. Reden wir mal das, was der Kopf damit machen muss. Am besten ausschalten. Das ist auch schon mental eine Herausforderung, oder?
Absolut.
Trotz all der Übung. Was ist für dich die größte Herausforderung da oben?
Die größte Herausforderung ist tatsächlich an Tagen, an denen ich müde bin, voll da zu sein und nicht in einen ungesunden Automatismus zu verfallen. Automatismus und Routine ist wichtig. Du darfst nicht zu viel darüber nachdenken, was du tust, weil es natürlich ein Zeichen ist, dass du vielleicht nicht ganz so in deinem Element bist, wenn du zu viel darüber nachdenken musst. Aber es darf nie selbstverständlich werden und ich muss mir trotzdem über jeden Handgriff bewusst sein. Er darf nicht leichtfertig passieren. Und das ist schwierig, wenn man schon Nummer 10 die Woche performt, an einem Sonntag um 14 Uhr.
Ja.
dieser Fokus ist eine Herausforderung manchmal.
Wann hast du zuletzt improvisieren müssen da oben, weil etwas nicht funktioniert hat?
Vor circa 1,5 Wochen.
Okay, was war?
Tatsächlich ist die Winde ausgefallen, als ich gerade oben im Spagat quer über die Bühne geschwungen bin. Mhm. Und das ist natürlich blöd. Ich habe schnell realisiert, dass was nicht funktioniert, dass ich nicht abgelassen werde wie sonst. Noch kurz versucht, das zu kaschieren, bis ich gemerkt habe, ich muss eine Position einnehmen, die sicher für mich ist, die mir keine Energie raubt, weil es jetzt ein Sekündchen dauern könnte. Ja. Und dann mussten wir praktisch mit so einem Notablass, klingt dramatischer als es ist, manuell ablassen. Okay. Und die Show musste kurz unterbrochen werden. Okay. Und das ist schon stressig und auch ein blödes Gefühl. Da sitzen 6.000 Leute im Publikum und du kommst nicht mehr runter.
Und die denken einfach, oh, er hat's verkackt.
Genau, richtig.
Oder? Also, keine
In
weiß,
dem Fall war es zum Glück offensichtlich.
Ist offensichtlich, okay. Ja. Das fühlt sich dann für dich schon wieder ein bisschen besser an, oder?
Schon, ja. Also, und trotzdem, ja, blöd.
Klar. Ach,
aber passiert, ja, passiert, definitiv.
Wie lange kannst du das machen? Also, das ist ja eine absolute Herausforderung auch für den Körper. Es ist ja wirklich anstrengend, weil ganz viel Kraft und im Spiel ist. Es wird ja auch unglaublichen, letztendlich auch Druck auf die Gelenke ausgeübt. Mhm. Ne, das sind ja auch extreme Bewegungen, die du da teilweise machst. Wie lange wirst du das machen können?
Generell gibt es da keine Regel und ich kenne Artisten, die auch Strapaten machen. Strapaten sind körperlich besonders intensiv im Vergleich zu anderen Genres und Requisiten, die das bis Mitte 40 machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich bin jetzt fast 27, dass ich das so ungefähr bis Mitte 30 machen werde, wenn mein Körper gut mitmacht, weil ich gern auf einem bestimmten Level aufhören würde und ja, meine Arbeit nicht unbedingt anpassen möchte, was viele machen. Lieber aufhören, wenn es am schönsten ist, denke ich, für mich.
Ja.
Wobei 35, ich habe mit 18 angefangen zu arbeiten, in dem Beruf, mit dem, was ich mache, schon super wären, wenn das alles toi 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 gut klappt und der Körper mitmacht.
Inwieweit musst du schon vorsorgen für das, was danach kommt?
Aktiv müsste ich noch nicht vorsorgen, aber in dem Beruf, auch wenn du 18 bist und gerade startest, ist es immer smart, einen Plan B parat zu haben oder sich zumindest Gedanken zu machen.
Was ist deiner?
Ich habe verschiedene Szenarien. Ich finde das Thema Casting unheimlich spannend, also Schnittstelle zwischen Produktion und Künstlern.
Gibt es aber auch nicht so viele Jobs, ne?
Nee, aber gerade für große Companies ist es schon wichtig und ich reise unheimlich gern und auch viel. Und so hättest du trotzdem irgendwie ein gesetteteres Leben irgendwo, fliegst aber trotzdem zu Festivals, zu Shows und bist viel unterwegs. Und das ist natürlich schon auch ein spannendes Thema weiterhin für mich, das Unterwegssein. Das liebe ich zu sehr.
Ja. Wie wäre unser Gespräch jetzt eigentlich verlaufen, wenn du dabei einen Handstand gemacht hättest? Wie lange hältst du durch, Handstand? Wann läuft das Blut einfach aus den Ohren raus?
Ich denke, 2 Minuten gehen schon.
Okay, das ist natürlich nicht so,
nicht
so viel.
Nicht so wie unsere Chinesin, die 6 Minuten auf einem Arm steht in der Show jetzt gerade.
Das ist wirklich krass.
Das ist eine andere Nummer, ja.
Welches ist die herausragende Fähigkeit, die sie da besitzt? Es ist ja nicht Kraft. Es ist ja, was ist es? Das Ausbalancieren?
Klar, es ist Balance, aber es ist vor allem die mentale Stärke. Also du musst so viel Zeit auf deinen Händen verbringen, dass das zu deiner zweiten Natur, zu deinem zweiten Zuhause wird. Und auf der Bühne mit Nervosität, ich performe ja auch Handstände auf der Bühne, wissen wir alle.
Auf einem Arm auch, muss man sagen.
Genau. Ja.
Genau. Und wirklich, und du bist auf einem Arm und stehst aber noch schräg in der Luft. Also das ist nicht der klassische Handstand, beide Beine hoch in die Luft, sondern du stehst schräg in der Luft, auf einem Arm.
Das stimmt, ja. Und das ist unheimlich mental, weil Nervosität da nicht hilft. Also du darfst nicht zittern, du darfst nicht hibbelig werden. Und das ist ein Kontrast oder ein Widerspruch in sich, wenn du auf die Bühne gehst vor vielen tausend Leuten. Also sehr mental und ich denke, das ist auch ihre Stärke.
Welche Art von mentalem Training machst du?
Ich gehe meine Darbietung ganz oft durch, egal wie oft ich sie gemacht habe, um mir Details bewusst zu werden und vielleicht auch Dingen, die nicht so optimal liefen, die Shows davor.
Also jeden Tag im Prinzip, oder? Ja. Oder kurz vor Auftritt?
Beides, aber was ich auch täglich im Training mache, ist immer wieder dieses Connecten zum eigenen Körper und sich wirklich reinzudenken, was die Technik angeht, die ja eins mit dem Körper ist im Prinzip.
Ja. Mit welchen Übungen machst du das?
Mit Atemübungen, finde ich, schafft man einen tollen Fokus und eine gute Verbindung zu sich selbst. Mhm. Und dann natürlich, auch wenn ich an meinem Gerät an den Strapaten bin, wäre es einfach, dieses Warm-up runterzurattern, weil ich ja weiß, was ich tue im Prinzip. Aber ich versuche mich auf jedes kleinste Detail zu konzentrieren und mich wirklich reinzufühlen, egal ob das die einfachsten Übungen sind, die ich schon 50.000 Mal gemacht habe. Und das hilft.
Ja. Das Lustige ist, für mich ist das Wort Strapaten mittlerweile total normal. Ich kenne es erst seit gestern, als ich ein bisschen gelesen habe, wie heißen diese Straps eigentlich? Ja. Und dann auf Deutsch Strapaten, okay, ist klar. Mittlerweile habe ich das Gefühl, hey, Strapaten, das Wort kenne ich schon
ewig. Genau, die Straps.
Ja. Kurz vorm Auftritt, wenn du sozusagen Backstage noch bist, welche Rituale, welche Routinen hast du, bevor es losgeht?
Ich versuche, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, weil der Atem einfach ein ganz mächtiges Werkzeug ist. Und versuche, bei mir zu sein, versuche, mich nicht ablenken zu lassen. Wenn es was gibt, was ich gelernt habe, ist, dass Nervosität einfach dazugehört und nichts Schlechtes ist. Mhm. Ja. Aber trotzdem wäre es ein leichtes, sich von ihr aus der Ruhe bringen zu lassen. Das heißt, ich versuche schon einfach auch bei mir zu bleiben, nochmal kurz zu visualisieren, was die nächsten Minuten passiert, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Und was ich dann mache, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, das klingt jetzt seltsam, aber ich muss meine Hüftgelenke einmal rechts und einmal links knacken. Manche kennen das ja vom Fingerknacken.
Ja.
Und wenn ich weiß, hey, es hat geknackt oder es knackt nicht, dann bin ich praktisch noch warm genug für diese Spagate und meine Hüfte ist noch aktiviert praktisch.
Okay, das heißt, du bist warm, wenn es nicht knackt oder wenn es knackt? Denn das Knacken, das sind ja eigentlich nur Luftbläschen.
Ne? Richtig.
Also alle denken immer, das ist was ganz Schlimmes oder kommt Wasser in die Finger. Es sind einfach kleine so Gasbläschen,
ja.
Sind es, die einfach dann zerplatzen.
Richtig.
Also sagen Experten, es ist total harmlos.
Ja.
Aber was sagt dir, ich bin warm, wenn sie knacken oder nicht?
Natürlich mache ich mich ganz, ganz lange warm. Ja. Aber also wenn es knackt, dann weiß ich, hey, jetzt ist gut. Und wenn es nicht knackt, dann ist es noch gut im Prinzip. Aber man muss sich das so vorstellen, dass ich mich lange warm mache und dann oft noch 20 Minuten habe, bis es wirklich auf die Bühne geht und ich mache mich fertig, ich laufe zur Bühne, was auch immer. Und in dieser Zwischenzeit wirst du ja auch wieder etwas kälter, sage ich mal. Weswegen das im Prinzip für mich der letzte Check ist oder das Letzte, was ich tue, um sicherzugehen, dass ich wirklich bereit bin.
Wenn ihr auf Tour seid, zum Beispiel mit einem Programm, wie sieht dein Tag aus? Wie viel musst du jeden Tag trainieren?
Ja, kein Tag gleich dem anderen. Momentan sind wir ja durch ganz Deutschland unterwegs auf Tournee mit dem Feuerwerk der Turnkunst.
Genau, dem Feuerwerk der Turnkunst. Ich kriege diesen Begriff immer nicht hin.
Also ich habe lange Name.
Ich habe mir aufgeschrieben, auch irgendwo hier, aber das Feuerwerk der Turnkunst.
Das ist ein sehr langer Name.
Ein abgefahrener Name auch.
Absolut, ja. Ja. Und wir sind jeden Tag in einer anderen Arena.
Ja.
Das ist natürlich intensiv. Und es ist alles ganz genau durchgetaktet. Und da habe ich aktiv an meinem Requisit keine Zeit. Ich habe 10 Minuten, um zu checken, ob sich alles anfühlt, wie es sein soll, ob alles technisch stimmt. Habe dann aber keine Zeit zu trainieren und muss praktisch abseits von der Bühne gucken, dass ich fit bleibe.
Ja.
Was gleichzeitig aber auch nicht so schlecht ist, weil man sich die Energie ganz gut einteilen muss bei so einem Monat.
Ja. Was könnte das nächste neue Ding bei dir sein, an dem du arbeitest? Oder darf man es nicht verraten, weil es jemand anders hört?
Das ist okay. Also ich
also.
Ich habe tatsächlich mit dem Cirque was vor.
Ja.
Nächstes Jahr. Und
26?
Dort 25,
also wir sind dieses Jahr dann schon.
Wow, wir sind im Januar.
Wir sind schon,
richtig.
Wir sind weit.
Ich komm nicht mehr mit.
Wir sind im Februar quasi schon.
Oh Gott, stimmt.
Wir sind im Februar.
Ja, hier. Da war ja
also
was.
Also dieses Jahr?
Dieses Jahr ab dem Sommer werde ich 2 Jahre lang Teil von einer neuen Produktion sein. Und dafür will ich mir nochmal ganz neue Dinge im Prinzip zusammentüfteln,
ja,
die ich in diesem Setup dann praktisch kreieren kann und dort praktisch dann fast 2 Jahre im besten Falle auf die Bühne bringen kann.
Gibt es eine Geschichte schon zu dieser Show? die seit Jahren wahrscheinlich konzipiert wird schon. Also sie ist ganz neu.
Ich kann auch nicht zu viel sagen, aber es ist eine ganz neue Show und das Theater wird extra für die Show und auf das Konzept bezogen gebaut.
Ach so, dann seid ihr immer an einem Ort.
Wir sind immer an einem Ort.
Und der lautet?
Mexiko.
Du wirst 2 Jahre in Mexiko leben?
Ja, richtig.
Ach Gott.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich das finden würde, aber du wirst 2 Jahre in Mexiko leben.
Ich werde 2 Jahre in Mexiko leben, direkt am Meer. Ja, es ist natürlich ein Traum, der wahr wird und es ist kein kurzer Vertrag, sondern ein Langzeitvertrag.
Das bedeutet regelmäßiges Einkommen.
Ja, und man lebt diesen Traum einfach beständiger als nur für 3-4 Monate.
Ja.
Und was da ganz besonders ist, ist es eine neue Kreation. Und allein in der Show reinzurutschen ist ganz besonders. Aber wenn eine neue Kreation im Prinzip zusammengereimt wird, dann wird sich ja jedes Detail 20 Mal überlegt. Und da praktisch ausgewählt zu werden und Teil von diesem Creation-Team zu sein, das dann praktisch die Show das allererste Mal zusammensetzt. Die wird mindestens 20 Jahre laufen, denke ich. Das ist schon besonders, ja.
Gibt es so viele Menschen und auch Touristen in Mexiko?
Viele Urlauber.
Viele Urlauber.
Ja, ja. Also,
und dann spielt ihr 8 Mal die Woche?
So ungefähr im Schnitt. Ja, genau. Je nach Bedarf.
Ja, Wahnsinn. Und du hast richtig Bock auf Mexiko.
Absolut.
Kennst du das Land schon?
Nein. Tatsächlich fehlt mir Mexiko noch, aber Sonne, Strand und Cirque, das ist eine gute Kombi.
Das stimmt. Ja. Wie meinst du, es fehlt dir nur noch? Hast du von den 274 Ländern oder wie viel gibt es?
Es gibt so ungefähr, ja.
Irgendwie was? Von denen hast du schon eine ganze Menge gesehen. Die entscheidenden.
Auf die Nummer bezogen wahrscheinlich recht wenig, aber ich bin zum Glück schon recht viel jetzt die letzten Jahre unterwegs gewesen und lieb's auch.
Und werden das eventuell, sag ich mal, neue Salti sein oder bestimmte Art von Umdrehungen? Man fragt sich ja, was kann man denn da noch neu machen jetzt?
Ich habe tatsächlich Ideen. Und zwar muss man sich vorstellen, dass wir fast ein halbes Jahr haben, um die Show auf die Bühne zu bringen und zu proben. Normalerweise, selbst wenn du mal eine wirklich große Bühne hast mit Möglichkeiten, so wie jetzt auf der Tour, hat man nur sehr begrenzt Zeit, mit der schnellen Winde und dem ganzen Platz zu experimentieren. Weswegen ich neue Schwünge und große Bilder, die man nur in diesen ganz besonderen Setups machen kann, auszutüfteln. Und dafür wirklich mal Zeit zu haben, ist besonders.
Ja. Krass. Ja. Das heißt, du wirst viele Wochen in Montreal verbringen, dort, um daran zu feiern an der Show.
Tatsächlich lebe ich in Montreal.
Ach, du lebst in Montreal schon. Also, das war mir entgangen bisher. Ach, ja. Aber du lebst da ja schon.
Ich bin nicht allzu oft da, aber habe eine Wohnung dort und bin dort praktisch. Aber die Kreation wird tatsächlich im Theater in Mexiko stattfinden, weil das ja extra gebaut wird und dann mehr Sinn macht, denke ich.
Ja. Ja, schön, dass wir dich hier nochmal erwischt haben bei sozusagen kleiner Stippevisite hier in Deutschland gerade wieder. Denn jetzt geht's ja schon bald wieder los. Nächste Woche nochmal an den Bodensee.
Richtig.
Zu den Eltern. Einfach mal zeigen, wie du aussiehst.
Genau, mal wieder.
Und dass die Knochen noch alle da sind, wo sie hingehören.
So sieht's aus, ja.
Und dann geht's aber auch direkt schon wieder nach Montreal.
Dann geht's ganz kurz in den Urlaub tatsächlich.
Oh.
In die Sonne nach Brasilien.
Ja.
Und dann geht's praktisch mit diesem Umweg Brasilien wieder nach Kanada in etwas kälteres Wetter.
Mhm.
Und dann geht's nochmal aufs Kreuzfahrtschiff nach Japan tatsächlich.
Oh, witzig.
Ja, und so stehen noch ein paar Sachen an, bevor es dann losgeht im Sommer.
Toll, ist auf jeden Fall echt ordentlich was zu tun. Und dann diese großen 2 Jahre mit dem Cirque du Soleil und der neuen Show, die dann in Mexiko stattfinden wird, ab diesem Jahr schon. Hat sie einen Namen?
Darf ich noch nicht sagen, aber es gibt nicht so viele Shows, die in Mexiko eröffnen vom Cirque demnächst. Also, wenn es dann offiziell wird, ja.
Es ist ein französisches Wort, ein spanisches Wort
tatsächlich.
Saltimbocca, oder gab es Saltimbocca schon?
Es gab so eine ähnliche Show, oder? Banco gab es schon.
Wollte ich sagen, das klang jetzt total bekannt, das habe ich gerade gedacht, habe mir was ausgedacht.
Fast.
Saltimbanco, so hieß mal eine Show.
Richtig.
Tim, danke hier für die kleinen Einblicke in
sehr
dein
gern.
Artistenleben und deinen Weg. Dann viel Glück auf jeden Fall, bleib gesund und
vielen
bis
Dank.
Die Tage mal wieder.
Danke, hat mich gefreut.
Talk mit Thies.
So, dann kommen wir mal wieder zurück auf den Boden. Das war Tim Kriegler und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Jugendliche grönen in der Disco und auf dem Dorffest volksverhetzende Parolen, jagen Teilnehmende von Demokratiedemos durch die Stadt, feinden im Wohngebiet eine schwarze Familie massiv rassistisch an, schlagen einen Politiker krankenhausreif. Im Jahr 2024.
Das alles erinnert sehr an die 90er, also an eine Zeit, in der rechtsextreme Jugendliche in vielen Teilen Ostdeutschlands das Straßenbild dominiert haben und Rassismus und Gewalt fast schon Alltag waren.
In Staffel 1 von Springerstiefel wollten wir herausfinden, warum es für so viele junge Ostdeutsche nach der Wende cool war, Neonazi zu sein. Und welche Folgen der rechtsextreme Hass für die Menschen hatte, die zur Zielscheibe wurden.
Doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. Denn das, was 1992 die Jugendlichen in Rostock-Lichtenhagen gebrüllt haben, grüllen Jugendliche heute in aller Öffentlichkeit auf irgendwelchen Partys. Ich bin Henrik Bolz.
Und ich bin Don Pablo Mulemba.
Wir ziehen wieder los in den Osten, um über das zu sprechen, was nach den 90ern in Ostdeutschland passiert ist und was gerade hier passiert.
Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe es gar nicht verstanden, weil ich meine Kinder, meinen Sohn eigentlich total anders erzogen habe, mit anderen Normen und Werten.
Ich hatte Angst, dass sie mich verprügeln. Ich hatte aber auch Angst davor, dass sie mich anfassen, dass sie mich sexuell belästigen.
Das alles und mehr hört ihr in Springerstiefel. Die 90er sind zurück.
Ab dem 6. August in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Folgt jetzt rein, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.